Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. So heißt dieser heutige Sonntag. Und dazu lesen wir den vorgesehenen Text aus der sechsten Reihe. Das ist die Apostelgeschichte 17. Und dort lesen wir ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermanns Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, wollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten und die anderen sprachen: wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Amen. Ich möchte Sie heute zu einer Reise nach Athen einladen, liebe Gemeinde. Mit dem Cityjet sind es nur runde 3 Stunden in die griechische Metropole, mit den Gedanken nur den Bruchteil einer Sekunde. Athen ist eine Reise wert. So wie Jerusalem die heilige Stadt und so wie Rom die ewige Stadt und so wie Prag die goldene Stadt heißt, so hieß Athen die glänzende Stadt. Setzen Sie sich mit mir nicht unten auf den Agora, den Marktplatz, und freuen Sie sich an den weißen Rosen von Athen vor dem Theos-Tempel. Steigen Sie mit mir auch nicht auf die Akropolis und vertiefen sich in die Geheimnisse des Echthaion. Stehen Sie mit mir auf den Areopag, den Gerichtsplatz, halbwegs, halb hoch zwischen Berg und Tal. Viele Touristen stehen auch dort und schießen aus allen Kameras. Aber fast alle übersehen das seltene Denkmal der Kirchengeschichte, dessen wegen ich Sie zu dieser Cityreise eingeladen habe. Auf einer Tafel, die im Jahre 1951 dort angebracht worden ist, ist nämlich eben jener Text, den ich Ihnen vorgelesen habe, dort in Bronze gegossen worden. So stehen wir also vor dieser Bronzetafel, genau an der Stelle, an der der Reiseapostel Paulus gestanden hat. Sicher ist er nicht gleich dort gestanden. Zuerst stand er auf der Straße Mutterseelen allein. Seine Freunde Silas und Lukas sind zurückgeblieben. Überall wimmelte es von Tempeln und von Altären und Bildern. Ein ganzer Jahrmarkt war diese Chaussee ein Flohmarkt von heiligen Bildern und ein Tiermarkt von Götzenfiguren. Und dann stand er in der Synagoge, gewohnheitsgemäß. Die Juden zuerst und dann die Heiden. Dieser Grundsatz gehörte zu seinem missionarischen Konzept. Auch wenn er gallenbittere Erfahrungen mit der jüdischen Geistlichkeit machte, hielt er an diesem Grundsatz fest. Die Juden sind bis heute Gottes auserwähltes Volk, auch wenn sie Jesus nicht als den Messias anerkennen. Und dann stand er auf dem Marktplatz. Seine Botschaft darf nicht watteverpackt hinter Kirchenmauern isoliert werden. Das Evangelium von Jesus Christus hat unbestreitbare Öffentlichkeit-Tendenz. Und deshalb platzierte er sich in die Menge, so wie in Speaker's Corner im Londoner Hyde Park. Und dann stand er auf dem Areopag. Gezwungenermaßen. Sie hatten ihn nämlich alles geheißen. Was will dieser Schwätzer sagen? Seine Worte sind nur nachgeschwätzt. Was will dieser Schreier verkündigen? Seine Fündlein sind nur gestohlen. Was will dieser hergelaufene Schlawiner uns weismachen? Seine Weisheiten sind nur aufgeschnappte Wahrheiten. Ein Lotterbube ist es, der sich groß macht. Eine Saatkrähe, ein Körnerpicker ist es, der das Beste herauspickt. Ein Kloschar ist es, der im Reich des Geistes Zigarettenstummeln vom Trottoir sammelt. Solchen Typen muss man den Meister zeigen. Solchen Typen muss man das Handwerk legen. Solchen Typen muss man klaren Wein einschenken oder klares Gift. So wie dem Sokrates, der genau an dieser Stelle den Giftbecher, den Schierlingsbecher austrinken musste, weil er nicht an die vielen Götter glauben wollte. So hat ihn das Böbel abgeführt, zum Gerichtsplatz hinaufgeführt und den Ratsherren vorgeführt. Aber dort, angesichts solcher Geistesfülle, hat es diesem Paulus nicht die Sprache verschlagen. Angesichts so viel Geister hat es ihm nicht den Atem genommen. Angesichts der glänzenden Stadt hielt Paulus eine glänzende Rede, die bis zum heutigen Tag nichts von ihrem Glanz eingebüßt hat. Nur drei Sätze kann ich in dieser Stunde unterstreichen. Erstens, ihr seht die glänzenden Taten, aber nicht den Glanz seiner Tat. Paulus zeigt auf die Denkmäler. Ihr seht dort den großen Achill, den tapferen Helden von Troas. Seine Mutter wollte ihn unbesiegbar machen und deshalb salbte ihn sie mit Ambrosia und steckte ihn in eine von Hephaistos geschmiedete Rüstung. Er trieb die Feinde in die Flucht und besiegte sogar den Hektor. Ihr seht den großen Herkules, den tapferen Helden von Theben. Schon in seiner Wiege zeigte er unmenschliche Kräfte und er wirkte eine Riesenschlange. Und später kämpfte er gegen den nemeischen Löwen und zwang ihn in die Knie. Ihr seht dort den großen Leonidas, den königlichen Helden von Sparta. Der erzog seine Leute zur spartanischen Lebensführung mit knochenhartem Drill. Er verteidigte die Thermophylen gegen eine unmenschliche Übermacht. Ihr seht das alles, so wie wir das auch sehen, auch wenn diese Leute ihr kriegerisches Outfit verloren haben. Wir sehen das Ass auf dem Hartplatz, wie der seine Bälle über das Netz schmettert und den anderen in die Knie zwingt. Wir sehen diesen großen Star beim Musikfestival, wie er ins Mikrofon brüllt und die Menge in Ekstase versetzt. Wir sehen den großen Gönnermensch, wie er sein Himmelsteleskop im Weltraum platziert und bis an die Enden des Universums schaut. Auch wenn wir keine Denkmäler mehr bauen, Posters und Bilder und Fotos haben wir allemal, vor denen wir knien. Ihr seht die glänzenden Taten, aber nicht den Glanz seiner Tat. Leonidas wurde getötet, als er vom Pfeil getroffen wurde. Herkules wurde getötet, als Ötar den Scheiterhaufen anzündete und ihn mit seinem Gewand verbrannte. Und ein Leonidas wurde getötet, als die Perser ihn ausmachten und ihn in einer Ecke stellten. Alle wurden getötet. Sogar Christus wurde getötet, als dieses Hinrichtungskommando zugriff und ihn ans Kreuz heftete. Aber der ist nicht im Grabe geblieben. Der hat den Tod in die Knie gezwungen. Der hat das Leben wiedergesehen. Die Auferstehung Jesu ist die Glanztat unseres Gottes, liebe Freunde. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Glanztat unseres Gottes. Und weil dies kein unbekannter Gott ist, dem wir wie im Grabmal des unbekannten Soldaten einen Totenkranz niederlegen müssten, und weil es kein ungenannter Gott ist, dem wir mit dem Dichter, der sagte, ich habe keinen Namen dafür, einen Ehrenkranz flechten müssten. Und weil es kein unerkannter Gott ist, den wir erst wie ein Licht am Götterhimmel erst entdecken müssten, sondern weil es ein bekannter und erkannter Gott ist, der an Weihnachten uns ganz nahe, hautnahe gerückt ist und der seit Pfingsten in uns leben und weben und wirken will. Deshalb werden auch seine Auferstehungskräfte in uns wirksam und lassen uns nicht dem Verfall. Liebe Freunde, und wenn die Kräfte abnehmen, und bei vielen nehmen sie ab, und bei wem die Gebrechen zunehmen, und bei vielen unter uns nehmen sie zu, und bei wem die Todesstatten immer wieder dieses Licht wegnehmen. Und wie viel unter uns sitzen im Dunkel? Deshalb stimmt's, was Rudolf Hagelstange gesagt hat. Uns ist eine Welt anheimgegeben, in dem der Tod sein Büttelrecht verwirkt. Den Trauernden und Beschwerten und Bedrückten sei es jetzt gesagt. Und die in der Dunkelheit sitzen. Uns ist eine Welt anheimgegeben, in der der Tod sein Büttelrecht verwirkt. Ihr Männer von Athen, überseht nicht den Glanz seiner Tat. Das ist der erste Satz. Und der zweite Satz. Ihr hört die glänzenden Worte, aber nicht den Glanz seines Wortes. Paulus zeigt auf die Altäre. Ihr hört den großen Plato, wie er den Weg zu den großen Ideen zeigt. 4 Kardinaltugenden seien unabdingbar. Tapferkeit, Weisheit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Nur so erreiche man die Unsterblichkeit. Ihr hört den großen Sophokles, wie er den Weg zur inneren Zufriedenheit zeigt in seinen Tragödien. Man müsse einfach sein herbes Schicksal übernehmen, die Macht der Götter sei schrecklich. Ihr hört den großen Aristoteles, wie er seinen Weg in seiner Schule selbst lehrt. Doch man müsse nur dem Logos seiner Vernunft folgen und dann finde man schon das richtige Ziel und das Ziel sei die Glückseligkeit. Ihr hört das alles, wie wir das alles auch hören, obwohl in der Zwischenzeit ganz andere Altäre gebaut worden sind. Ich denke etwa an den Altar des Fortschritts. Und dort hören wir, dass es mit den menschlichen Errungenschaften immer weitergehe und dass es auf jeden Fall mit immer weniger Arbeit immer mehr Geld geben wird. Oder ich denke an den Altar der Religion. Und wir hören dort, dass Juden, Christen und Hottentott, dass wir all an einen Gott ja glauben und dass wir auf dem Weg zum religiösen Eintopf uns nicht so zieren sollten. Oder ich denke an den Altar des großen Ichs und wir hören dort, dass es zum Glück, zum richtigen Glück, nur über Selbstannahme, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung gehe. Ihr hört die glänzenden Worte, aber nicht mehr den Glanz seines Wortes. Liebe Freunde, denn alle menschlichen Worte haben es doch wie ein Geldstück. Anfangs funkeln und blitzen sie und dann gehen sie von Hand zu Hand und verlieren ihren Glanz. Schließlich haben sie keinen Wert mehr und werden durch andere Geldstücke ersetzt. alte Münzen, für die man nichts mehr kaufen kann, alte Worte, die keinen Wert mehr haben. Platos Worte, alte Münzen. Sophokles Worte, alte Münzen. Aristoteles Worte, alte Münzen. Neueste Erkenntnisse, alte Münzen, für die man dich letztlich nichts kaufen kann. Es gibt nur ein Wort, das seinen Wert behalten hat. Und das ist Jesu Wort. Und er sagt, ich bin der Weg. Alles andere sind Holzwege, die in Sackgassen enden. Ich bin die Wahrheit. Alles andere sind Lügen, die kurze Beine haben. Ich bin das Leben. Alles andere ist der Tod, der reiche Ernte hält. Und dieses Wort wird nicht entwertet, weil es dem Marktwert angepasst werden müsste. Und dieses Wort wird nicht aufgewertet, weil es inflationäre Tendenzen zeigt. Dieses Wort wird auch nicht entwertet, weil es keine Deckung mehr hat. Liebe Freunde, dieses Wort wird umgetauscht. Nicht von einer Währung in die andere im Verhältnis 1:1 oder 1:2, sondern umgetauscht von der Verheißung in die Erfüllung im Verhältnis 1:Unendlich. Der Weg wird sichtbar. Die Wahrheit Jesu Christi wird eines Tages greifbar. Und das Leben, das ewige Leben ist dann da. Ihr Männer von Athen, überhört nicht den Glanz seines Wortes. Und ein letzter Satz, nämlich, ihr bestaunt die glänzenden Künste, aber nicht den Glanz seiner Kunst. Paulus zeigt auf den Tempel. Ihr bestaunt dort die Pinakothek mit den vielen Gemälden und den Parthenon mit seinen unzähligen Figuren. Und ihr seht dort die Propyläen mit den ionischen Säulen. Ihr bestaunt dort das alles, so wie wir das auch bestaunten, denn in der Zwischenzeit sind viele Gemälde, Galerien und Museen und Kunsttempel aufgebaut worden. Im Louvre, in London, in der Carnegie Hall, in New York, in der Eremitage, in Leningrad oder in der Pinakothek in München. Dort stehen wir ja auch und dort sehen wir auch und viele beten dort an. Aber liebe Freunde, ihr bestaunt die glänzenden Künste, aber nicht den Glanz seiner Kunst. Zugegeben, in seiner ursprünglichen Art ist diese Kunst nicht besonders wertvoll. Von ihr heißt es, er hatte keine Gestalt noch schöne. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Auf dem Kreuz von Golgatha liegt der Glanz seiner Kunst. Sicher wäre es für Gott keine Kunst gewesen, seinen Sohn aus diesem Schlamassel herauszuheben. Aber mit einem Kunstgriff sondergleichen ergriff er die Sünde beim Schopf und heftete sie fest, sodass wir davon befreit werden können. Das Kreuz Jesu Christi ist das einmalige Kunstwerk Gottes, liebe Freunde. Das Kreuz Jesu Christi ist das Kunstwerk Gottes, vor dem jeder stehen wird und vor dem jeder steht und sich entscheiden muss. Entweder dort stehen wir und spotten, so wie vielen Klugen in Athen. Gott wollte auch Schriftsteller, auch Professoren, auch Doktoren dabei haben, aber sie schüttelten die Köpfe. Matthias Claudius hat schon recht gehabt. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Entweder wir stehen dort und spotten, oder wir sitzen dort und diskutieren, so wie viele neunmal Kluge in Athen. Wir wollen später wieder davon hören. Wir wollen später darüber diskutieren. Wir wollen über dieses seltsame Geheimnis einmal richtig es ausdiskutieren. Bis zum geht nicht mehr. Aber Gott diskutiert nicht, er schenkt. Wir können sitzen und diskutieren. Oder aber wir können uns beugen und anbeten. So wie es damals zwei gemacht haben, nämlich Damaris und Dionysius. Die kleine Frau und der große Ratsherr, das unbeschriebene Blatt und das bedeutende Haus. Beide haben den fernen Gott als den nahen erkannt. Beide sind auf ihrem Wege umgedreht, haben Buße getan, in eine neue Richtung marschiert. Beide haben dieses Geschenk angenommen und neu gelebt. Ihr Männer von Athen, ihr Frauen von Athen, ihr Kinder von Athen, ihr alle von anderen Städten auch. Bestaunt den Glanz seines Kreuzes. Hört den Glanz seiner Worte. Seht den Glanz seiner Tat. Liebe Freunde, Gott ist nicht fern. Gott ist nah mehr. Er ist jetzt da. Er ist jetzt da. Und er will mit ihnen gehen. Doch es könnte uns glänzen gehen. Amen.